I'ma slave for you.
Aber hey, Britney Spears, Christina Aguilera war damals
auch, das stimmt
sehr,
auch.
Sehr. Eigentlich war mein Favorite damals Christina Aguilera. Von allen.
Yeah. Eins live. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Bratwurst und Baklava. Mein Name ist Özcan Kosa. Ja, und wer ist hier an der anderen Leitung?
Ja, Bastian Bielendorfer ist da. Er ist erschienen, um euch Menschen gute Laune zu machen. Und
The one and only.
The one and only Basti, ja, das ist richtig.
Ich habe ein Lied für dich geschrieben.
Wirklich?
Ja.
Was hat touching.
If you wanna be my lover, you have got to give. Press the little easy. Where's the little knife?
Okay, wo wir jetzt gerade dabei sind, eine der wichtigsten Fragen, die nie unter uns geklärt wurde, wer war das geilste Spice Girl?
Von Spice Girls?
Ja, Typ, klar, das war doch unsere Generation.
Gar keinen Fall,
ja, klar, da ging's so richtig ab bei dir, laber doch nicht.
Bro, ich hab mir einen auf Instinct gescheppelt. Also, für mich gab's nur Backstreet Boys und Instinct.
Lance
also,
Bass, das war dein Ding. Okay, okay.
Es gibt nichts anderes für mich. Weißt du, die Boygroups, die haben einfach geruled. So, klar, Spice Girls. Du, das ist ja so, jede von denen war auf ihre Art und Weise attraktiv. Aber ich persönlich fand immer die Victoria am besten.
Victoria, okay, das war gar nicht mein Favorite. Das war gar nicht mein Favorite. Ich stand auf Mel B. Mel B fand ich cool. Mit der grünen Hose.
War das?
Die dunkelhäutige.
Ja, die ist auch mega gewesen. Ja.
Die sind ja heute immer noch, also die haben es ja geschafft, alle noch zumindest halbwegs bekannt zu sein. So gar nicht komplett zu verschwinden.
Und die fandest du am attraktivsten?
Die fand ich, glaube ich, am attraktivsten, ja. Und ich war mit 14 nicht sonderlich.
Und welche Haarfarbe hat deine Frau? Na, jetzt habe ich die richtig gefickt, gell?
Also, sagen wir mal so, du kannst...
Sag doch, Basti, nee, ich frag dich nur. Also, nee, ich meine, das war jetzt dein Traum. Ja. Okay, und jetzt?
Verstehst du, ich bin letztlich auf gar keine Frau festgelegt, verstehst du? Also ich kann alle Frauen, nee, das ist auch nicht gut, das wird nicht besser, fick dich. Also ich gehe auf fick dich, okay? Ich bleib bei dem ganz klaren fick dich Kosa. Über sowas reden wir hier nicht, privat halt. Du weißt, wie meine Frau aussieht, stell nie wieder diese Frage, du dummes Schwein. Eine äußerst schöne Frau. Naja, gut, dann hast du dir halt einen auf Justin Timberlake geschellt, das ist ja völlig in Ordnung.
Justin. Oh mein Gott, Justin ist der Beste.
Ey, diese ganzen, das war ja bei uns, du bist ja 2-3 Jahre älter, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns war das so, die Jungs haben die Mädchen ausgelacht dafür, dass sie auf Boybands standen. Die Jungs, als Junge hattest du das ja nicht. Du hattest keine Girlband, auf die du gestanden hast. Die Spice Girls sind ja unter anderem so unglaublich erfolgreich geworden, weil sie eigentlich, klar, es gab davor schon mal Bands, in denen Frauen irgendwie, also erstens natürlich gab es Bands, in denen Frauen wichtige Rollen eingenommen haben. Also dieser klassische Bereich der Girlband, wenn man so möchte, den gab es vor den Spice Girls ja in der Art und Weise nicht. Und die haben ja für beide funktioniert, für Frauen sowie für Männer.
Wobei, doch, es gab schon eine Girlband vor den Spice Girls.
Wirklich?
Die Weather Girls.
Die Weather Girls. Das ist absolut richtig. Das ist,
It's a raining man.
Hallelujah. Ja, die gab's.
Weißt du was, ganz kurz, bevor du mit Spice Girls weitermachst, bei It's Raining Man, ich habe immer gedacht, dass die.
Dass es regnet,
sagen,
ne?
Ja, genau. Hey, it's raining man. Also so, hey Mann, es regnet. Aber sie haben mir gesagt, es regnet Männer.
Das habe ich auch nie gecheckt. Nie. Ich war auch ungefähr Mitte 20, als ich rausgekriegt habe, was die, wie heißen die nochmal hier? YMCA, nein, hier, wie heißen die? Village People.
So,
was die Village People,
People,
was damit überhaupt gemeint ist. Ich habe mich immer gefragt, okay, keine Ahnung, was ist YMCA?
Weil, was ist damit gemeint?
Weißt du es nicht? Das ist der amerikanische Verein junger Männer. Also so eine Art, ich glaube sogar christliche Organisation, in der nur Männer sind. Und das spielt halt damit, dass die Village People ja alle schwule Homosexuelle waren. Und dass sie halt davon träumen, in diesem rein männlichen Club zu sein. Das ist jetzt so ein bisschen die Abkürzung. So ein bisschen wie so eine männliche Jugendherbergsvereinigung, glaube ich.
Oder? Ach so, das ist so den ihr Schlaraffenland.
Genau, so ihr Schlaraffenland. Genau so, genau so.
Yeah, okay, okay.
So war das gemeint. Und man weiß ja von vielen Songs nicht, wie es wirklich gemeint ist. Zum Beispiel ist, das habe ich mal gelesen, Every Breath You Take, angeblich. Ne, kennst du ja. Every Breath You Take, bla bla, von The Police, ne?
Every move you make. Yeah, okay. Das haben die auch zum Beispiel, als B.I.G. gestorben ist, kam das Lied
ja. Ja, ja, da wurde es ja dann nochmal richtig groß. Ne? Da hat Puff Daddy sich ja so richtig dumm und dämlich verdient mit dem Lied. Ja. Mit Faith Evans, glaube ich. Jedenfalls war es so, dass die, dass das eigentlich, also ich behaupte das jetzt mal, weil ich es wirklich ein paar Mal gelesen habe, um einen Stalker geht. Also jemanden, every breath you take, every move you make, I'm watching you. Es geht gar nicht um was Positives, sondern es geht eigentlich um was Negatives.
Ach so, ja, okay, aber das Original Lied hieß I'll be watching you.
Nein, das Original hieß Every Breath You Take von The Police 1982 okay. oder so.
Ja, aber ich meine die Lyrics waren ja nicht I'll be missing you damals, sondern I'll be watching you.
Puh, ich weiß nicht, ich glaube, es kommt beides vor. Oder? Weiß ich gar nicht.
Egal. Auf jeden Fall geht's um Stalker, ja?
Ja, also es klingt ja so, als wenn es darum geht, dass man jemanden, den man extrem liebt, bewachen würde. Ne, so klingt's ja. Es klingt ja so, als wenn oder man kann es auf eine Liebe, aber auch auf ein Kind projizieren. So im Sinne von, also every breath you take, every move you make, ne, also ich bin immer an deiner Seite. So. Das kann man bei einem geliebten Menschen so sehen oder man könnte auch sagen, es geht ums eigene Kind oder sowas. Es geht aber ursprünglich, hat Sting irgendwann mal gesagt, um jemanden, der einer Frau hinterher steigt so. Und, okay.
Und jetzt aber die wichtige Frage: Hast du dir auf die Spice Girls mal eingeschaltet? Wirklich?
Was? Kannst du, hallo, ich war gerade darüber, Police zu philosophieren, okay?
Also, super unangenehm. Auf jeden Fall, was viele ja nicht wissen, ist Folgendes:
ja.
Der Zugang zu Musik war ja damals sehr, sehr schwer. Also, der Zugang zu Musik, entweder hast du die CD gekauft oder. Du hast darauf gewartet, dass bei MTV oder Viva, das waren so Musiksender, diese Songs abgespielt werden.
Oder im
in der
Radio.
Rotation waren.
Oder im Radio.
Oder im Radio, genau. Und dann hast du darauf gewartet. Und um dieses Lied zu hören, kein Mann hat sich die Spice Girls CD gekauft. Also kein Mann, den ich jetzt kenne, aus meinem Freundeskreis. Und ich sag's mal so, aber jeder hat das Lied gemocht irgendwie. Und ja, die Mädels waren echt hot.
Wir
so
hatten ja
damals
nicht viel.
Das
ist so, I'm a Slave for You von Britney Spears. Du hattest nur 3 Minuten 40
aber
Zeit,
Britney
wenn
Spears
I'm a Slave for You.
I'm a Slave for You.
Hab ich letztens,
aber hey, Britney Spears, Christina Aguilera war damals
auch. Oh, ja, das stimmt
sehr,
auch.
Sehr. Eigentlich war mein Favorite damals Christina Aguilera. Von allen.
Ja, die war, aber.
Weil Britney Spears, ihre Augen, die hatten ein bisschen zu viel Abstand zueinander.
Nee, jetzt war nicht die Britney Spears Augen waren das Problem, bei Christina hat man es abgenommen und bei Britney wirkte das alles immer so wahnsinnig gewollt. Also, weißt du, dieses I'm a slave for you, das war schon so unangenehm. Man hat schon so ein bisschen, Mädels, zieh doch mal was an. Jetzt hör doch mal auf da mit der Schlange, was soll denn das?
Alter,
so, Quatsch, jetzt
Aguilera,
leg die Boa da mal hin, aber als Christina Aguilera dieses, wie ging das nochmal? Dirty oder wie hieß das?
Dirty.
Oh ja.
Dirty war das. Oh, ja. Digga. Ich hab das auf Videokassette aufgenommen und mich 4 Tage im Zimmer eingeschlossen.
so gerne mochst du den Song. Das ist ja krass, wenn der dich so richtig abgeholt hat, ist ja auch schön.
Nee, also ich fand Christina Aguilera immer cool. Ich so Aguilera. Also ich fand der Christina Aguilera voll, als wäre es albanisch. Pasha Tampara Guerrera.
Das ist so, Musiker, die eigentlich, also weiß ich nicht, die macht ja noch Musik, ne? Aber eigentlich sind es so Musiker, wo man immer nur so die Anfangshits kennt. Oder ich krieg von Christina Aguilera nur Genie in a Bottle, Beautiful, Lady Marmalade und sowas. Weißt du, aber so seit 20 Jahren habe ich keinen neuen Song von der gehört. Aber es gibt sicherlich neue Songs von der.
Ja, Bro, ich glaube ja, aber das Ding ist, guck mal, es ist doch immer ein Auf und ein Ab. Guck mal, das ist wie bei Comedians auch. Also es gab halt Comedians in den 90ern und 2000ern, die waren übelst berühmt, übelst bekannt. Wenn du Comedy gesagt hast, hattest du tak, 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 die vor Augen. Und inzwischen sind die halt auch nicht mehr so präsent. Es kommt halt immer Nachwuchs, es kommen halt immer junge Leute. Genauso wie du irgendwann halt auch ersetzt wirst. Und
eines Tages.
Nie, weil mich kann man nicht ersetzen. Verstehst du?
Das ist
aber wir werden ja irgendwann abgelöst, Basti. Irgendwann gehen wir in Rente. dann bist du bei dir im Garten an deinem Olivenbaum mit so einer hässlichen Schere, die du dir im Internet gekauft hast, eine spezielle Olivenbaumschere. Und dann sagst du so, verdammte Scheiße, ich muss jetzt abschneiden. Und dann fängt dein Olivenbaum an, gelbe Blätter zu kommen. Weißt du warum? Weil einfach zu viel Feuchtigkeit durch deinen Speichel, während du die Blätter abschneidest, in den Stamm gekommen sind und dadurch die Wurzeln
faulen. Du denkst, das wären jetzt meine Probleme in sehr vielen Jahren. Weißt du, was ich im Moment für ein Problem habe? Der Zünsler ist schon wieder da. Der Zünsler ist im Buchsbaum drin, Digga.
Was ist
der
Zünsler?
Ja, der Zünsler ist erstens das Tier, was ich am schlechtesten aussprechen kann. Weil er heißt Zünsler. Zünsler ist eine Raupe eines Nachtfalters bzw. einer Motte, die sich fast nur in Kirschlorbeer- und Buchsbaumhecken niederlässt und die zu einem weltweiten Absterben von Buchsbäumen geführt hat. Kennst du den Buchsbaum? Den kennst du auf jeden Fall. Der Buchsbaum ist so eine klassische Heckenpflanze. Ne? Und in der ganzen Welt, klar. Alle Buchsbäume sind befallen von diesen Fotzenmotten. Und ich hatte mal eine Dachterrasse in der Wohnung, in der wir gewohnt haben. Und da war oben, hatten wir zwei riesige Buchsbäume. Und die waren die einzigen Buchsbäume in ganz Köln, die nicht vom Zünsler befallen waren. Und da habe ich Arschloch im Baumarkt noch einen Buchsbaum gekauft und habe ihn daneben gestellt. Und aus diesem Buchsbaum kamen die verdammten Zünsler raus und haben mir meinen ganzen schönen Dings kaputt gemacht. Und,
verdammte Scheiße.
Ja, und jetzt wohnen wir in der neuen Wohnung und der Zünsler ist auch hier. Ich bin direkt zur Polizei.
Du bist direkt zur Polizei, hast eine Anzeige gemacht.
Anzeige gegen den Zünsler.
Gleich eine Anzeige gegen Zünsler. Und du so, verdammt, meine ganze Hecke ist am Arsch. Aber jetzt hast du auch diese gleiche
Hecke?
Oder?
Ich habe jetzt eine andere Hecke, weil ich ja jetzt eine andere Dachterrasse habe, aber das komplett. Und da habe ich gestern Xenta irgendwas gesprüht. Ein Bakterium, was die Raupen des Zünslers aufnehmen und was sie von innen implodieren lässt. Es ist ungiftig für alle anderen Tiere,
aber
tötet aber die
das?
Raupen davon.
Aber warum machst du das?
Weil die bei mir gar nichts zu suchen haben. Die haben bei mir nichts zu suchen. Das ist
aber warum entscheidest du das?
Weil das meine fucking Hecke ist. Das ist meine Hecke. Ich habe diese Hecke bezahlt. Beziehungsweise die Commerzbank hat diese Hecke bezahlt. Verstehst du? Dementsprechend, ich muss mich um diese Hecke. Die Jungs von der Commerzbank haben gesagt, wenn sie hier hinziehen, dann kümmern sie sich aber auch mal schön um die Hecke, Herr Bielendorf. Und ich habe gesagt, wisst ihr was? Ihr seid so straighte Leute von der Commerzbank. Ihr seid wirklich gutes Volk. Ich kümmere mich um die Hecke. Und das habe ich auch getan.
Also hast du deinen Kredit von der Commerzbank geholt, ja?
Ja, ich habe auch ganz viele andere gute Kredite. Es gibt so viele gute Kredite, das muss man mal sagen. Also wirklich.
Ja.
Also
aber
auch bei der Deutschen
Wohnung,
Bank und
Basti?
So. 32
wie groß,
Meter, 32 Quadratmeter Sutterer mit so vergitterten Fenstern. Wir haben so einen Lichtschacht.
Sehr schön.
So einen Lichtschacht mit so einem Kieselboden innen.
Ja,
so,
Lichtschacht?
Wir haben Lichtschacht, ja.
Okay, guck mal, ich habe zum Beispiel gar nichts.
Gar nichts? Ist komplett unterirdisch deine Wohnung?
Nee, ich einfach, bei mir heißt Keller. Keller.
Du wohnst im Keller.
Keller, richtig schön. Richtig cool.
Richtig cool.
Aber jetzt auf jeden Fall, aber warum entscheidest du über den Tod von irgendwelchen Raupen, über Leben und
Tod?
Nein, weil
hör zu.
Letztendlich ist es doch, aber warte mal ganz kurz, Schatzi. Guck mal, das ist doch Natur, okay? Das ist die Natur. Die haben doch eine Daseinsberechtigung. Warum entscheidest du? Du hast keinen Unterschied zu den Jägern, die durch den Wald ziehen und sagen, wir müssen die Wölfe ausrotten, weil sonst können wir Menschen hier nicht spazieren gehen. Das ist genau das gleiche Prinzip, wenn du Gift versprühst, weil dieses Bakterienspray ist ja letztendlich nichts Natürliches. Das wurde zusammengestellt extra, um eine andere Spezies auszurotten.
Nein, das ist Quatsch.
Doch.
Nein. Wie doch? Du wusstest doch bis gerade eben gar nicht, dass das gibt. Und jetzt kommst du hier mit Expertenwissen um die Ecke. Willst du mich verarschen? Das ist ein Spray, das ist kein Spray, das ist ein Bakterium, das wirklich, das man anrührt, so wie man ein Hefebakterium anrühren würde, um sich einen Kuchen zu backen. Dann sprüht man das da drauf, dann fressen die das und dann wird denen von innen schön die Darmwand aufgelöst.
Ich kenne dieses Bakterium. Ich kenne das. Das ist Staphylococcus nationalismus. Nationalsozialismus.
Oh mein Gott.
Also, das sind die Bakterien, die sagen, arrampampam, das gehört uns.
Du würdest doch
das
auch,
ist unsere
du würdest
Hecke.
Doch auch eine Mücke, die auf deinem Arm sitzt, würdest du doch theoretisch, da würdest du doch auch nicht sagen, die arme Mücke, was, die muss doch auch was zu
Nein,
trinken
Bro.
Haben, oder?
Nein, Bro. Ja, aber das ist mein Körper. Es ist ein Unterschied.
Diese Wohnung ist mehr wert
mein
als mein Körper.
Körper.
Das kann ich dir aber sagen. Das ist, naja gut, selbst ein Big Mac ist mehr wert als mein Körper. Aber trotzdem, ich kümmere mich um diese Wohnung. Das ist sehr schön. Ich möchte gerne, dass meine Terrasse zünstlerfrei bleibt. Stell dir mal vor, wir haben es geschafft, bei 1Live 5 Minuten über Eigentum und Zünstlerbekämpfung zu sprechen.
Ja, und deswegen möchte ich auch falls irgendwo ein Wikipedia-Autor uns zuhört, dass Bastian Bielendorfer offiziell auf Wikipedia als Insektenmörder klassifiziert wird.
Also, du Wichser, hast schon dazu geführt, dass ich bei dieser komischen, wie heißt das, Alcabadra oder so, es gibt so eine Software, wo dich raten lassen, du bist so ein Wichser. Ne? Man kann, wie heißt das denn nochmal? Irgend so eine Scheiße, da kann man halt dem Typen, also das ist ein Computerprogramm, so eine App, dem kannst du halt irgendwie sagen, du denkst an irgendwen, Nicolas Cage oder was weiß ich, und wenn du an mich denkst, dann stellt er halt Fragen, bla bla, hat die betreffende Person ein Bart, hat die betreffende Person, und dann steht da, wenn das Programm das, woran die Leute gedacht haben, richtig errät, allen Ernstes, Bastian Bielendorfer / Fischmeck. Du dämliches Schwein.
Ja, Mann.
Ohne Scheiß, du hast es geschafft, dass ich in dieser beschissenen App als Fischmeck hinterlegt bin. Weißt du, ich habe auch einen Ruf zu verlieren. So. Verstehst du, auch auf der Straße.
Welchen Ruf denn, Alter?
Ein Gangsterruf, Mann. Ein Gangsterruf, okay? Hallo, ich habe Street Credibility hier in Köln. Verstehst du, wenn ich am Bahnhof ein bisschen hustlen gehe und die Jungs da kommen und sagen, ey, Don Billy, darf ich in diesem Stadtteil überhaupt verkaufen? Dann müssen die meinen Siegelring küssen. Und dann entscheide ich das, und zwar mit absoluter Härte. Und das geht halt nicht mehr, wenn ich im Internet stehe als Fischmeck. Verstehst du? Du hast meine Street Credibility als Kölner Gangster kaputt gemacht.
Hast du eigentlich gewusst, dass ich das bei Akinator selber eingetragen habe?
Das kann man da nicht eintragen, das geht nicht.
Ja, ich kenne nämlich den Programmierer.
Ja.
Alter. Ich wollte eigentlich nur Fischmeck, aber der Typ hat dann gemeint, nee, man muss schon den normalen Namen, den Künstlernamen auch dazu
Wie schreiben. Konnte das denn passieren, dass da jetzt mal, ohne Scheiß, du hast damit halt nichts zu tun, wie konnte das passieren, dass da jetzt Fischmeck steht? Ich verstehe es nicht.
Weil die Leute halt googeln, also immer das, was eingegeben wird, die geben dann halt ein, Bastian Bielendorfer Fischmeck. Verstehst du?
Ja, die geben doch auch Özcan Kosa Gollum ein und trotzdem steht da nicht Özcan Kosa Gollum. Özcan
Kosa Model.
Ja, Model, das steht Model.
Model.
Ja.
Für Germany's Next steht bei mir. Mm. Bei mir steht Özcan Kosa, Germany's Next.
Mm.
Hey, aber guck mal, das Ding ist, Basti, es ist einfach das, was die Menschen über dich denken. Fischmeck. Ich kann doch nichts dafür. Guck mal, ich habe einfach gesagt, Fischmeck, dann habe ich losgelassen. Verstehst du? Ich habe einfach losgelassen. Ich habe gesagt, macht ihr euer Ding jetzt draus.
Okay.
Und das ist jetzt daraus, das ist jetzt halt daraus.
Du hast einfach, du hast den Ball nur ins Rollen gesetzt und dann diese Fischmecken.
Genau.
Ich verstehe es ja auch nicht, seit 2,5 Jahren nicht. Übrigens heißt das Ding noch nicht mal mehr Fischmeck. Ich war letztens mit meiner Frau bei Meckes und dann gab es nichts Vegetarisches. Es war alles ausverkauft und dann wurde ihr ein Filet-O-Fisch angeboten. Es heißt nämlich jetzt Filet-O-Fisch. Das heißt, du bist auch noch rückständig mit deiner Meinung. Ich heiße.
Nee, das hat nichts mit rückständig, weil ich Fischmeck gesichert habe. Okay? Ich habe McDonald's verklagt, habe gesagt, hey, hört mal zu, Fischmeck, das ist mein Wort.
Ja, McDonald's
haben
verklagt.
Haben gesagt, hey, Özcan, sorry und so, tut mir voll leid.
Ist Ronald
so.
McDonald zu dir selber. Nach Hause gekommen, hat dir kurz ein Geschäft.
Nee, Ronald
oder?
McDonald ist ja nur ein Mitarbeiter. Es gibt ja einen Besitzer, weißt du, wem McDonald's gehört? Kennst du den Geschäftsführer?
Oh Gott, das
kommt weltweit?
Ja, Old McDonald.
Der Duracell-Hase.
Oh,
nein,
nein,
Alter, Duracell-Hase. Du Fisch. Natürlich, Alter, der Duracell-Hase ist offiziell der Besitzer von McDonald's. Der arbeitet, der tut so Batterien bei sich rein, zack, zack, und dann geht er nach hinten und bam, 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 bam. Und dann erfindet er alle Burger, der ist der King,
Du würdest dich, also jetzt mal ganz kurz Real Talk, wo wir jetzt gerade bei einem wirklich wichtigen Thema wie McDonald's sind, du würdest dich wundern, wie die Geschichte von McDonald's wirklich aussieht. Es gibt einen Film, der leider völlig untergegangen ist in Europa, der heißt The Founder.
Ich kenne den Film.
Hast du ihn gesehen?
Ich kenne
The Founder.
Ja,
mit den beiden Brüdern.
The Founder.
Michael Keaton spielt Ray Kroc, heißt er, glaube ich. Ist eine wirklich real existierende Person, die in den 60er Jahren so Handelsvertreter war. Der ist durch die Gegend gefahren, so durch den mittleren Westen, und hat Leuten irgendwie Entsafter und so angedreht. 50er Jahren.
Genau.
Und dann kam er irgendwie, also ich erzähle jetzt nur kurz den Plot nach, und das ist auch wirklich passiert, an eine Schnellfressbude, die damals relativ neu war, und sah, dass die so ein System entwickelt hatten. Nämlich, dass sie halt eben nicht, keine Ahnung, wie an jeder anderen Schnellfressbude einfach irgendwie Sandwiches verkauften, sondern dass sie halt zusätzlich eine gewisse Menge Mayo, eine gewisse Menge Salat etc. Alles war exakt eingeteilt, alles war standardisiert und es gab so eine Art Fertigungsstraße, in der die Burger zubereitet wurden. Und dann hat er die belabert, dass er das gerne auch machen würde, beziehungsweise dass er gerne auch er hätte auch gerne irgendwie die Lizenz daran und er würde sie unterstützen und so. Und das ist eigentlich ein ziemlich cooler Film, weil man am Anfang, ich habe selten einen Film gesehen, wo man so lange mit ihm sympathisiert und denkt so, er ist irgendwie ein cooler Typ. Und am Ende hast du ihn, weil er einfach völlig über diese beiden eigentlich netten, naiven Brüder hinweg, die ihm nur was Gutes wollten, die McDonalds-Brüder, der eine ist auch sehr früh gestorben, die haben ihm dieses System und den Namen McDonalds für, ich glaube, irgendwie $400,000 verkauft. Das ist einer der miesesten Handel in der Menschheitsgeschichte gewesen. Ich glaube, so ungefähr wie damals, als Russland Alaska an Amerika verkauft hat. Weil, weiß ja selber, McDonald's ist ein Multimilliardenunternehmen mittlerweile.
Ja, aber guck mal, Basti, das stimmt jetzt nicht so ganz. Guck mal, du bist so ein Typ, du wirfst irgendwelche Zahlen rein und dann sagst du einen Namen von irgendeinem Schauspieler und alle denken, ja, Basti hat auf jeden Fall recht. Hä? Basti hat auf jeden Fall recht. Also guck mal, das Ding ist, der hat es nicht für 400.000, sondern für 2,7 Millionen US-Dollar. Ja gut,
ist doch unerheblich. Gekauft.
Und hat 1% an den künftigen Einnahmen hatte die beteiligt. Verstehst du?
1% oder von McDonald's.
Ja, aber also Digga, damals gut. War McDonald's nicht McDonald's. Verstehst du? Damals gab es einfach nur zwei Filialen.
Warte. Nein. Und. Er hat, also es kommt auf jeden Fall in dem Film, ist ein paar Jahre her, dass ich ihn gesehen habe, aber es kommt auf jeden Fall vor, dass er diesen 1% oder was immer das war, was er ihnen angeboten hat, hat er nachträglich. Also er hat diesen Prozentbesatz, hat er nämlich per genau. Handschlag angeboten und hat sich dann danach...
Das war 1954, ja. Digga. Und weißt du, wie viel 2,7 Millionen US-Dollar 1954 waren? Und jetzt erstens. Zweitens, guck mal, Google. Google ist jetzt ein Weltunternehmen. Oder jetzt McDonald's. McDonald's ist ein Weltunternehmen, okay? Keine Ahnung. Weltweit gehen ja täglich genau die gleiche Population wie Spanien bei McDonald's essen. Also wie wenn ganz Spanien jeden Tag bei McDonald's isst. Alle Bürger.
Ist das jetzt, liest du gerade aus dem Wikipedia-Artikel vor oder ist das jetzt dein...
Nee, das ist nicht von Wikipedia, das war damals bei Super Size Me, das habe ich mir gemerkt.
Okay.
Auf jeden Fall ist es aber so, dass dieses Imperium ja aufgebaut worden ist. Guck mal, genauso wie bei Google. Wenn ich jetzt oder du Google übernehmen würde, Google wäre in circa 2 Jahren pleite, weil du und ich keine Ahnung haben, weder von Verhandlungen, von Strukturen, Optimierung, Algorithmus und. Aber die Typen, die das halt managen, das sind halt Top-Leute. Und genauso finde ich, er ist ja zu denen hingegangen, hat die ja nicht mit einem Messer bestochen und hat gesagt, hey, ihr verkauft mir jetzt den Laden, sondern der hat gesagt, hey Leute, hört mal zu, ich gebe euch so und so viel Kohle, aber er hatte einen Plan im Kopf.
Ja, also und sein Plan er hat war, sie aber trotzdem ausgetrickst. Also das kommt in dem Film sehr deutlich rüber und das hat er auch nie, also der hat die auf jeden Fall über den Tisch gezogen. Und die waren relativ gleichgläubig, die Typen, und relativ gutmütig. Und er hat die auf jeden Fall gefickt. Das kommt in dem Film sehr deutlich vor. Das weiß ich auch noch. Und trotzdem sind die nicht arm gestorben. Also klar, die haben mit ihrer Idee trotzdem eine Menge Kohle verdient. Steht gar nicht zur Diskussion. Aber das ist ähnlich wie, ist genau die gleiche Story. Ich weiß nicht, wie viel Amerika für Alaska gezahlt hat. Aber Russland hat damals in irgendeiner Art Ablasshandel Alaska, das ganze Land, das viel, viel größer ist als Deutschland, an Amerika verkauft. Und erst danach, ob sie es vorher wussten oder nicht, wurde entdeckt, dass in Alaska halt einfach unfassbare Bodenschätze liegen. Und ich glaube, es ist für irgendwie, wenn ich jetzt irgendeine Summe sage, kommst du ja sowieso wieder um die Ecke mit Wikipedia, ich weiß es nicht. Aber in Relation zu dem, was dieses Land wert war, ist es absolut krank gewesen, was die dafür bezahlt haben.
Ja, faktisch aber nichts. Digi, was, guck mal, wie oft geht jemand auf den Flohmarkt, kauft, sieht ein Kunstwerk
und sagt, Alaska. Man
sieht ein Kunstwerk und weiß, das ist Ding vielleicht, $100,000 wert.
Ja, ungefähr einmal in 10 Jahren passiert das und steht dann in der Bildzeitung.
Genau, und genauso einmal in 10 Jahren verkauft jemand eine Fastfood-Kette und jemand anders macht Kohle damit. Also guck mal, das ist halt Schnäppchen. Das ist ja wie, wenn du jetzt zum Beispiel, guck mal, wenn du zwei ältere Leute verkaufen ihr Haus. Du gehst hin und die sagen zu dir, hey, wir wollen dafür, keine Ahnung, 300.000. Dann guckst du dir das Haus an und sagst, hey, weißt du was? Du weißt, dass das Haus 500.000 ist aktuell auf dem Markt, aber du fängst an, mit denen zu handeln. Und sagst, ja, wissen Sie, die Fassade und das und ach hier und ich muss alles auch. Ja, gut,
Bruder,
okay,
kein Schieberdach, Bruder, kein Bruder, kein Schieberdach. Ja.
Warum musst du jetzt Türken nachmachen?
Weil ich doch dir mal die Geschichte erzählt habe von meinem Freund, der zwei unterschiedliche Autos an einen Türken verkauft hat. In der gleichen Woche, der Türke hat ihn nicht wiedererkannt. Und einmal hat er als Argumentation gegeben, Alter, ich konnte dir nicht so viel Kohle geben.
Weil hat er so geredet?
Er hat so geredet. Er hat exakt so geredet.
Warst du dabei?
Ich war dabei, ich stand daneben. Alter, ich kann dir nicht so viel Geld geben, weil er hat kein Schiebedach. Und drei Tage später stand er mit dem anderen Auto da und dann sagt er so, ah, hat Schiebedach, ist nicht so gut, kann undicht werden, kann nicht so viel Geld geben. Fand ich als Geschäftstaktik ziemlich clever von dem Typen. Hat mir gut gefallen.
Mhm. Und warum musst du den jetzt so nachmachen?
Stereotyp.
Ja.
Weil ich ein verdammter Rassist bin, Kosa, weißt du doch.
Einigkeit und
Recht und frei. Oh
nein,
Gott,
nein, aber hey, aber Basti, sei doch mal ehrlich. Ich mach doch nur Spaß, Alter.
Was denn?
Guck mal, das Ding ist, aber ich finde sowas, wenn man Leute richtig verarscht, betrügt oder sonst irgendwas, ja.
Ja, aber was
aber
heißt
er war
denn
halt
betrogen?
Einfach ein Geschäftsmann
hier. Ja, was heißt immer betrügen? Also letztlich, ja, das eine
ein Betrug ist
ein
etwas,
Wissensvorteil
dass du
nutzen, um eine,
ja,
um sich selber in eine bessere Position zu bringen. Aber guck doch mal Facebook zum Beispiel, mit den Winkelfoss-Zwillingen. Hast du den Film mal gesehen? Also Facebook ist ja von Mark Zuckerberg gegründet worden und
genau.
wird seit vielen Jahren von zwei stinkreichen ehemaligen Kommilitonen aus der Uni vorgeworfen, dass die ganze Idee und alles von ihnen geklaut war. Und dann gab es auch einen Prozess und denen wurde ziemlich viel Geld zugesprochen. Ich glaube irgendwie, kannst du auch googeln, 100 Millionen, 200 Millionen. In Relation zu dem, was Facebook wert ist und der ganze Facebook-Dings, ist es aber wiederum lächerlich. Und also klauen oder stehlen bei sowas
ist
halt sehr fließend.
Das
ist denen
ihre, ja. Ja, aber guck mal, ich bin wieder an diesem Punkt. Guck mal, die sagen, es war unsere Idee. Und dann denke ich mir so, ja, aber habt ihr sie umgesetzt?
Ja,
nein.
Haben sie, mit ihm zusammen.
Habt ihr die richtigen Geschäftspartner gecheckt? Nein. Habt ihr die Struktur aufgebaut? Nein. Habt ihr einen Vertrieb aufgecheckt? Nein. Ja, Digga, dann halt Pech gehabt.
Da merkt man einfach, dass du ein harter Geschäftsmann
bist. Guck mal, diese McDonald's, diese McDonald's-Brüder, okay? Die haben dieses Konzept jetzt verkauft. Okay? Die haben das jetzt verkauft. So. Haben die es nicht selber auf die Beine gestellt? Doch, sie haben es selber auf die Beine gestellt. Warum haben sie nicht einfach einen anderen Burgerladen aufgemacht und haben den einfach Dinger genannt? Master of Burger.
So ist es nämlich, genau. Warte mal, das ist nämlich der Witz, glaube ich. Er hat deren Idee übernommen, dann haben die weitergemacht mit einem anderen System und er hat sie verklagt. Das war, glaube ich, eine
dann hätten
Storys.
Aber dann hätten sie auf ihre Frauen das anmelden sollen oder auf ihre Familienmitglieder und die hätten dann ein Unternehmen starten sollen, die hätten mit denen Vertrag machen sollen und dann hätten die eine andere Kette aufgebaut. Dann hätten die das umgehen sollen, aber haben sich
du
wahrscheinlich
meinst,
nicht richtig...
Das alte persische Teppichladen-Geschäftsding, wo jedes Mal Sonderschlussverkauf ist, weil der Laden nach 3 Monaten auf irgendeinen Cousin überschrieben wird. Es gibt einen Teppichladen in Dortmund direkt am Rathaus, der ist ohne Scheiß, seit 25 Jahren ist der im Schlussverkauf. Ist immer im Schlussverkauf, immer. 25 Jahre.
Ja, Digga, guck doch mal, Matratzen-Concord, Alter, da ist immer... Angebot, Matratzen, Luftballons, 80% günstiger. Da ist ja jede Woche sowas. Oder es gibt auch viele andere Matratzenläden.
Auch sehr viele andere Matratzenläden, die uns jetzt nicht. Doch, zum Beispiel das dänische Bettenlager, das hat jetzt einen neuen Namen. Das heißt die oder sowas. Die haben es jetzt in den dänischen Ursprungsnamen benannt. Ich weiß aber nicht, wie es jetzt heißt. Keine Ahnung. Hat keinen so guten Namen.
Fürensen?
Du laberst doch Scheiße, das heißt doch nicht Fürensen.
Ja, ich weiß. Oh Gott, wann habe ich mal was Normales gelabert, Alter?
Du
tust jetzt so, als wärst du gerade von allen Wolken fallen. Du so, ah, du laberst doch Scheiße. Als wären wir bei so einem Wissenschaftlerkongress. Und ich hätte so gesagt, ja, die normative Kraft und ich habe das und du so, ah, du laberst doch Scheiße. Ich laber immer Scheiße.
Du bist ein guter Lügner. Was war die größte Lüge, die du je erzählt hast?
Dass ich mit dir befreundet
bin.
Ja. Guck mal, jetzt bist du beleidigt, aber ich kann mich wieder, weil ich ein Charmeur bin, wieder daraus rausholen, weil
ich bin nicht
könnte,
nur
weißt du, ich könnte,
sondern auch ein echt guter Charmeur.
Weil ich würde jetzt sagen, dass ich mit dir befreundet bin, war die größte Lüge, weil eigentlich habe ich meine Liebe an dich verloren, mein Herz an dich verloren. Verstehst du? Ich will keinem erzählen, dass du mein Favorite bist. Ich habe mir dich immer vorgestellt als Frontman
bei den Spice Girls.
Verstehst du?
Bei NSYNC.
Da habe ich mir immer gedacht, so Mann, wer Justin Timberlake, Bastian Biel, oh mein Gott. Ja. Eigentlich heißt sie auch so YMCA. Diese Buchstaben, wenn du die zusammennimmst
und dann durch
Sechsteils, verstehst du, durch Sex. Wenn du YMCA die Buchstaben anreihst und durch Sechsteils, dann kommt dein Name raus, B-A-S-T-I, also von der numerischen Folge.
Schnauze, unfassbar. Naja, jedenfalls ich aber auch. Es gab damals ja auch viele andere Boybands, zum Beispiel Caught in the Act, kennst du die noch? Erwischt beim Ficken. So haben wir das nämlich genannt, als wir 12 waren. Das fanden wir besonders...
Caught in the Act, erwischt beim Ficken.
Wir hatten immer die Mädchen damit aufgezogen mit den Namen von den eigenen Boybands. Weißt du, manche Mädchen standen ja auf Take That. Da konnte man noch so akzeptieren, weil Take That ja irgendwie so semi-cool war. NSYNC kannte ich niemanden, der drauf stand, war vielleicht auch ein bisschen später. Und dann gab's Caught in the Act. Und da habe ich immer die Saskia aus meiner Klasse mitgeärgert, dass sie auf Caught in the Act stand. Und wir haben es übersetzt mit erwischt beim Ficken, was glaube ich auch nicht falsch ist. Also Caught in the Act.
Ja, eigentlich heißt es ja nicht beim Ficken erwischt, du Depp. Alter. Das ist ja frischer Tat, jemanden erwischen oder to catch.
Ja, aber.
Ja, to catch someone red-handed, sagt man ja auch so bei den Amis so. To catch someone red-handed, weißt du?
Warum red-handed?
Ja, wahrscheinlich so wie Blut an den Händen. Das ist jetzt meine Herleitung. Ich weiß nicht, ob es das Richtige ist. Aber es gibt's immer auf YouTube. Ich gucke immer solche Videos, wo so Leute Amazon-Pakete klauen. Und dann steht immer dort Thieves caught red-handed.
Wo Leute dann so vorfahren, wo das so auf der Veranda draußen das Amazon-Paket steht.
Genau.
Und dann so eine dicke Mutti in so einem Pickup vorfährt und dahin läuft. Ja. Ich habe mal so ein Video gesehen, wo eine dahin läuft und umfällt und sich das Bein bricht. Ja. Und der Olle und der Ehemann sieht, wie seine fette, doofe Ehefrau beim Klauen gerade einfach sich das Bein gebrochen hat, weil sie selbst dafür zu blöd ist und fährt einfach weg und sie liegt da auf dem Rasen.
Aber sie war nicht fett, sie war wohlernährt.
Nee, war fett, die Alte. Und nebenbei eine miese Diebin. Wie mies, Alter. Wie erbärmlich scheiße musst du sein, um Leuten von der Veranda einfach random irgendwas zu klauen. Das kann ja auch eine Kiste mit Hundefutter sein. Du weißt ja überhaupt nicht, was es ist.
Ja, das war echt ekelhaft. Also, es gab ja so einen Typen, der hat so ein Gerät. Hast du das mal gesehen, was der gemacht hat?
Nee.
Der hat so ein, das ist super cool. Ich weiß nicht mehr, wie diese Videos heißen, aber... Der hat ein Gerät entwickelt, das ist hat so eine wie so eine Eiform irgendwie und da ist eine Kamera drin, ein GPS-Sender und es sprüht sowas wie Buttersäure, also so Furzgeruch, was du halt nicht mehr wegbekommst und dann platzt es auf und es fliegt so wie Glitzerkonfetti, aber das bleibt dann so kleben. Digga, ich hab mich so totgelacht, Alter. Bei den Videos, weißt du, weil die Polizei verfolgt die dann und dann machen die bei denen halt zu Hause die Tür auf und dann siehst du den so und du siehst noch die Aufnahmen, wie es halt stinkt, einfach nach Furz stinkt und dann die halt voll in so roten Glitzerkonfetti sind. Es ist mega lustig.
Ich weiß noch, dass meine Mom hat sich mal eine Lederjacke gekauft bei C&A, aber es gibt auch viele andere Läden wie H&M und so. Und da war ich aber ein Kind, keine Ahnung, 10, 11, 12. Und es war eine teure Lederjacke für damals, so 500 Mark oder so. Und dann kam die nach Hause und wollte die...
Euch ging es echt schlecht damals.
Uns ging es erbärmlich. Und dann wollte die an dem Abend anziehen und stellte dann fest, dass aber der Verkäufer, der ihr die gegeben hatte, vergessen hatte, draußen war so ein Ding dran. Ne? So ein, wie heißt das, so ein Sicherheitsmarker. Ne? So ein Teil, was man da so dran machen kann. Mhm.
Ja, so ein elektronischer Sensor.
Und der hatte vergessen, wo aber so eine Farbkartusche drin ist, mit roter Farbe.
Ach du Scheiße.
Und der hatte vergessen, die zu entfernen. Und dann kam mein Bruder mit großer Fresse, er war so 16, ich war 8, auf die Idee, dass er das schon abmachen könnte. Das wäre schon gar kein Problem, müssen wir uns keine Sorgen machen, er macht das schon. Und dann kam mein Bruder mit so einem werde ich nie vergessen, mit einem Schraubenzieher. Meine Mama war ein sehr gutmütiger Mensch, so, ne? Die hat halt gedacht, ja, der wird schon wissen, was er tut, ne? Und du kannst dir ja schon denken, was passiert ist. Mein Bruder mit Hammer und Schraubenzieher versucht irgendwie diese verfickte Kartusche aufzumachen. Und in dem Moment macht es einfach pömp. Und es fliegen so 20 Milliliter knallrote Farbe über alles. Über unser Wohnzimmer, über die Jacke. Es war alles nur rot. Es war nur voller Rot. Es sah einfach aus wie ein Tatort in dem Moment. Gott. Schöne Erinnerung.
Fuck.
Aber lustig irgendwie.
Fuck. Fuck, das ist nicht dein Ernst jetzt, oder?
Doch, ist wirklich passiert.
Oh shit, Alter. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Also, ihr müsst halt jetzt auch mal überlegen, also so eine 500 Mark Lederjacke damals, das ist heutzutage vom Geldwert circa 1100 Euro. Also 500 Mark war sehr viel Geld damals.
Ja, war teuer.
Auf jeden Fall war das sehr, sehr viel Geld. Und Digga, die hey, das weiß doch jedes Kind, da musst du brauchen drei kleine Magnete und dann dagegen halten und das kriegst du auf. Das ist so easy.
Nee, das Ding ist, dass man das, dass man es nicht mal, also.
Würdest du so?
Was?
Okay, nee, sag. Das Ding ist?
Ja, dass meine Mutter, normalerweise wäre man in den Laden gefahren, hätte es halt einfach machen lassen. Aber der Laden hatte schon zu und sie wollte halt dann an dem Abend diese Jacke tragen und war leicht, glaube ich, genug zu glauben, dass mein Bruder das hinkriegt, was er nicht getan hat. Ach, eine schöne.
Würdest du, Basti, ein Paket klauen, was du vor der Haustür eines anderen siehst? Also wenn du wüsstest, da ist zum Beispiel ein iPhone drin oder da ist eine PlayStation 5 drin, die du noch nicht hast, wo du weißt, es sind noch so Wartezeit von 6-7 Monaten. Keine Ahnung, Alter. Würdest du...
Boah, das müsste man mal testen. Man müsste mal ein PlayStation 5, aber mit so einem PlayStation 5 Karton mit einem Amazon-Aufkleber, sodass sie wie frisch geliefert aussieht, einfach mal so an die Straße vor der Tür stellen und gucken, wie lange das dauert, bis die weg ist. Es gibt ja auch viele andere coole Konsolen, aber ich würde sagen, maximal 10 Minuten.
Sofort weg. Maximal.
Also ich habe Freunde...
Ich würde selber zocken.
Ich habe ja so eine Gruppe mit Jungs, mit denen ich immer zocke und von denen haben 50% noch keine PlayStation 5. Und jedes Mal, wenn irgendwo eine verfügbar ist, reihen die sich dann in so eine Warteschleife ein bei verschiedenen Läden, so Saturn, Mediamarkt etc. Und dann so eine digitale Warteschleife und dann ist man so Platz 800.000 und wartet den ganzen Vormittag, als würde es um U2-Tickets gehen. Und keiner von denen hat jemals eine gekriegt. Das
aber wollen die, ich hab ja eine PlayStation 5, ich kann die dem verkaufen.
Ja, wirklich? Machst du einen guten Preis?
Ja, wie viel ist jetzt eine wert, eine PS5?
500 Euro.
Ja gut, wenn die 600 zahlen, Digga, können die haben.
Real?
Ja, klar.
Aber müssen die bei dir dann auch sexuelle Dienstleistungen vollführen? Also so ein ganz bisschen an deinem
Pillemann? Ja, klar, natürlich. Auf jeden Fall. Was hast du gesagt?
Ja gut.
Wenn die kommen, dann sage ich einmal, sobald die dann kommen und dann... Sag ich so, hallo Jungs.
Dann sitzt du auf der PlayStation euch? Nackt.
Ja, nackt, aber ich so nackt. Ich so, das ist ein Panic Room. Nee, wie heißt das? Wie heißen diese Räume?
Panic Room.
Wo man Rätsel lösen muss?
Ach so, ein Escape Room.
Escape Room, genau. Und ich tu die PlayStation. In meinen Arsch und schreib hinten über meinen Arsch drauf Escape Room. Und dann sage ich zu den Jungs, viel Glück. Einer nach dem anderen mit den Jungs.
Wo wir gerade bei verkappten Schwulen sind, gutes Überleitungsthema. Ich habe bei Netflix eben The Staircase gesehen. Kennst du The Staircase?
Also das war jetzt homophob, deine Aussage. Kurz so, ich bin nicht deiner Meinung. Weiter?
Was? Wie? Was war denn an meiner...
Du hast gesagt, wo wir gerade bei verkackten Schwulen sind.
Verkappten, nicht verkackten.
Okay, ich wollte es nur, was ist der Unterschied zwischen verkappt und verkackt? Nur damit es die Zuhörer, ich weiß es ja, aber damit die Zuhörer nochmal...
Wie, was ist der Unterschied zwischen verkackt und verpappt? Was? Der Unterschied ist, es sind unterschiedliche Worte. Was ist der Unterschied zwischen Big Mac und Fisch?
Ja, du musst es ja jetzt erläutern. Es kann jetzt zum Beispiel sein, dass jemand dir zuhört, aber die Aufmerksamkeitsspanne nicht so...
Verkappt Homosexuelle, die homosexuell sind, aber es in der Öffentlichkeit nicht bekannt geben. So wie ungefähr ein Drittel der Bundesliga, wenn du möchtest, okay?
Okay, okay, super.
Also, es geht...
Underground,
ja, im weitesten Sinne, Underground.
Okay, ja, das musst du sagen, jetzt wissen sie Zuhörer und jetzt haben die nicht mehr dieses Vorurteil gegenüber dir, verstehst du?
Danke. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ich habe The Staircase geguckt bei Netflix, geht um den Fall von Michael Peterson, amerikanischer Autor, dessen Ehefrau 2002 die Treppe runtergefallen ist und wo am Anfang vermutet wurde, okay, die ist offensichtlich halt schlimm gestürzt und er hat sie gefunden. Er war noch an deren Pool, also ein reiches Ehepaar. Okay. Und sie war schon mal ins Haus gegangen und seiner Aussage nach hätte er irgendwie Poltern gehört und da lag sie dann. Und das Erste, was auffällt, wenn man in die Doku guckt, ist, dass da einfach unfassbare Mengen Blut waren. Also wirklich so, wo du denkst, wow, Alter, die ist die Treppe runtergefallen mit dem Kopf in Thermomix, weil es kann eigentlich gar nicht sein. Also da sind einfach mal eben 4 Liter Blut auf dem Boden oder so. Alles voller Blut. Und sie hatte halt auch krasse Kopfverletzungen. Und dann wird im Rahmen der Doku halt festgestellt oder vermutet, dass sie an dem Abend erfahren hat, das kommt so früh, also das spoilere ich euch jetzt nichts, das ist schon nach 3 Minuten in der Doku, dass sie rausgefunden hat, dass er heimlich homosexuell ist und Männer getroffen hat. Und dass er irgendwie auf seiner Seite war für schwule Militärangehörige und sich immer mit so Männern in Uniform getroffen hat. Und er ist irgendwie... Und darum geht es dann in der Geschichte, also in der Doku, darüber, ob das jetzt wirklich so ist, dass er sie halt ermordet hat, also die nicht die Treppe runtergeschossen hat, sondern irgendwie niedergeschlagen hat und dann die Treppe runtergeworfen hat. Oder, so wie er es aussagt, seine Ehefrau davon wusste. Es deutet aber zumindest am Anfang erstmal nichts darauf hin, dass sie es wusste, weil alle E-Mails, die er dazu geschrieben hat mit fremden Männern und so, waren immer unter Pseudonym und geheimes Postfach und so. Und wenn die Ehefrau es gewusst hätte und damit cool gewesen wäre, dann hätte er es ja nicht geheim machen müssen. Kann man auf jeden Fall gucken. Finde ich ziemlich spannend gemacht, ist ziemlich gut.
Und das hast du jetzt erzählt, weil ich gemeint habe, dass Leute für eine Playstation bei mir
in deinen Arschloch rein gehen sollen. Ja, richtig.
Okay.
War ein straighter Übergang, ja, oder? Gar also, nicht schlecht.
Ja, ich kann eigentlich aus allem was machen. Aber jetzt, wo du gesagt hast, so die Treppen runterfallen, ist natürlich eine Tragödie, ist schrecklich. Aber kennst du den einen Witz mit dem Typen, der im Lotto gewinnt? Kennst du den?
Nein.
Guck mal, so ein Typ, der ist gerade auf dem Weg in die Arbeit und denkt sich so, ey, weißt du was, scheiß drauf, ich mach Euro-Jackpot, Alter. Und er hat Spätschicht, weißt du, Nachtschicht. Und auf dem Weg zur Arbeit lässt er sich so ein Ticket raus und auf jeden Fall geht er in die Arbeit, ist voll in Gedanken den ganzen Abend und am Morgen, Alter, bei Feierabend 6 Uhr nimmt er sein Ticket, der so, shit, Alter, mal gucken, ob ich gewonnen habe, weißt. Und auf einmal guckt er, der hat Euro-Jackpot gewonnen und dreht voll Hohle, Alter. Der so, das gibt's doch nicht, wie geil ist das denn? Dann rennt er sofort bei seinem Chef ins Büro und scheißt ihm einfach auf den Tisch. Mhm. Einfach so richtig. Und dann tut er so daneben Zettel hin, okay, liebe Grüße und so. Dann setzt er sich so im Bus, fährt nach Hause, dann guckt er neben ihm, ist so ein Briefumschlag, da macht er den auf, sind dort auf einmal 8.000 Euro drin. Und der so, das gibt's doch nicht, Alter, wie viel Glück habe ich denn heute? Und dann steigt er aus dem Bus aus und will so über die Straße und auf einmal sieht er auf dem Boden, ist eine Goldmünze. Dann nimmt er die, gibt es bei Google ein, keine Ahnung, Alter, aus dem Römischen Reich, hat einen Wert von 80.000 Euro. Der so, wow, Alter, das gibt, ey, wie Hammer. Und freut sich voll. Dann denkt er sich so, geil, Alter, ich geh jetzt nach Hause. Er geht nach Hause, trinkt einen Kaffee, guckt so aus dem Fenster und der Bus fährt vor und seine Frau steigt aus. Und gerade als sie über die Straße läuft, kommt ein LKW und rammt sie einfach weg. Und der Typ guckt in den Spiegel und denkt, sagt so, aber wenn es läuft, dann läuft es. Hey Basti, du bist voll hart, Alter. Hey, du bist richtig hart, Alter. Was soll ich dir sagen? Du bist einfach...
Das war der.
Du tötest Käfer. Digga, du tötest Larven, du tötest Babys von Insekten. Du bist ein Babymörder, verstehst du?
Alter.
Jetzt machst du dich über so, jetzt machst du die Moralkeule. Du jetzt machst
über
die Moralkeule.
Über jemanden, der seine Frau die Treppe runtergetreten hat? Die Moralkeule? Also,
nein, was für die Treppe? Die wurde vom LKW überfahren, das ist ein Witz.
Achso, jetzt bei deinem Witz. Ich spreche jetzt von meiner Crime-Doku, die ich wieder geguckt habe. Ich gucke so gern Crime-Dokus, weißt du?
Ja, ich weiß doch. Du bist doch so ein Crime-Dokumentarist, ich doch auch.
Ich stehe da total drauf. Aber ich komme im Moment nicht mehr dazu. Durch Let's Dance bin ich immer so früh im Bett, dass ich nicht mehr schaffe, Medical Detectives zu gucken. Und das fehlt
ja
mir total.
Jetzt, Alter, du tust jetzt echt so, als wäre Weltuntergang. Dann Amanako im Morok, du trainierst von 10 Uhr bis 18 Uhr und du tust so, als wäre so Weltuntergangsstimmung.
Ja, ich bin müde dann. Ich bin einfach müde, du dummes Schwein.
Dann trink einen Kaffee.
Trink du einen Kaffee, Arschloch. Ein Kaffee reicht nicht, um mich morgens irgendwie abends wieder runterzuholen. Ich bin gestern um 9:30 bin ich eingeschlafen, selig, auf dem Bettchen. Und dann nachts mega ekelhaft. Wenn man einpennt, vor seiner Zeit, noch nicht fertig gemacht, noch nicht Zähne geputzt, noch nicht abgeschminkt. Ich muss mir ja dann auch immer noch erstmal ein bisschen vom Rouge so vom Gesicht nehmen und so. Und wenn du dann wach wirst, um 3 Uhr nachts mit so einem Spuckefaden im Mund, so halbschlafmäßig und dann ins Badezimmer schleichst und dann nicht mehr einpennen kannst, das ist die beschissenste Zeit im Leben. Wenn du so um 3.30 Uhr nachts mit diesem auf den kalten Handybildschirm starrst, weil du gerade eben noch schön warm geschlafen hast, aber gedacht hast, ich kann auch nicht mit ungeputzten Zähnen ins Bett gehen und dann nochmal ins Badezimmer gegangen bist. Und in dieser kurzen Zeit ist dein Biorhythmus umgeschlagen, weil heute Nacht wurde ja auch noch die Zeit umgestellt. Uns wurde noch eine Stunde geklaut. Und dann auf einmal ist der Biorhythmus im Arsch. Du liegst da von 3 bis 7 Uhr morgens und guckst lustige Handyvideos von Äffchen, die von einem Ast fallen bei YouTube oder so eine Scheiße.
Ja. Mhm. Und das ist jetzt für dich eine Ausrede.
Ja.
Guck mal, Basti, ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel.
Bitte.
Das Ding ist, dass du, was du gerade durchmachst, das sind einfach Prozesse, die dein Körper nicht kennt. Okay? Du machst dich doch immer lustig über Menschen, die, keine Ahnung, nicht so deinem Intellekt entsprechen. Was? Oder nicht irgendwie so gebildet sind.
Was?
Wie du.
Was?
Und so, ja. Was? Du machst mich immer fertig.
Du?
Ja, du meinst ja immer
Schwein,
so, ich
aber
bin
hat nichts mit deiner Bildung zu tun.
Guck, doch. Du brauchst gar nicht rauszureden, okay? Und jetzt musst du dir halt vorstellen, das, was für mich ein normaler Alltag ist, einfach trainieren gehen, weißt du, einfach Training, ganzen Tag Sport machen, Fitness. Das ist jetzt für dich,
Chubby Kosa,
was ich immer gemacht habe.
Chubby Kosa, meinst du, der dicke kleine Türke von der Bushaltestelle, der da rumsteht, dem die Beats von Dr. Dre schon nicht mal auf den Kopf passen, willst du mich veräppeln?
Ich habe immer trainiert, immer. Guck mal, immer Training. Ja,
aber zum Video der Spice Girls hast du trainiert und zwar nur eine Region, Digga.
Sobald du immer gezockt hast, ja, ich habe wenigstens einen deutschen Meistertitel. Verstehst du? Du wiegst dir auf Let's Dance 4 Runden weitergekommen weiter. Im Breakdance, Digga.
Du bist deutscher Meister im Breakdance?
Ja, du Fickfehler 2000, Alter.
Wir sind 131 Folgen, haben wir jetzt von Bratwurst und Baklava aufgenommen. Und jetzt willst du mir allen Ernst erzählen, dass du deutscher Meister im Breakdance bist?
Ja, Mann. Deutscher Meister Electric Boogie, Alter. Ich hab das hier beim Breakdance. Natürlich, was denkst du, Alter? So wie du hier, du Fischmeck. Hier einmal bei Let's Dance 4 Runden weitergekommen. Ja, ich bin weiter als Kosa. Ja, ich hab's geschafft. Hey, geil. Ja, super, Alter. Ins Maul, Alter. Aber ich bin nicht so wie du. Verstehst du? Du bist halt so ein Typ, du bist so, ja, und ich hab in meinem Leben, ich bin studierte Psychologe, ich hab 5 Bücher geschrieben, ich hab jetzt mal alles aufgelistet, damit das alle Leute wissen. Ich bin Tiefstapler, Basti.
Du absoluter Tiefstapler, auch weil du maximal einen Meter Stapel rankommst. Also wenn einer ein Bescheidener, wirklich, du bist im Bilderbuch, wirklich, wenn man im Brockhaus nachschickt unter Bescheidenheit, ist ein Bild, wo du gerade nackt auf deiner PlayStation 5 sitzt und dich in den Arsch bumsen lässt. Willst du mich veräppeln? Du kleiner Protzi.
Wenn ich dir die Videos,
du
wenn ich dir die Videos zeige von der deutschen Meisterschaft, du lachst dich tot. Ich nehm's dir selber nicht ernst, Digga. Das war die offizielle deutsche Meisterschaft und okay, da waren vielleicht 2 gute Tänzer, der Rest waren irgendwelche Ostblock-Leute, die hatten so LEDs und Aluminium in den Haaren und haben sich wie so Roboter, ey, komm in der Name, Mr. Roboto, die haben die voll ausgelacht, das war voll billig, das war richtig billig.
Hast du wenigstens was gewonnen da oder geht man da mit dem Ed von Schleck nach Hause?
Deutsche Meisterschaft? Nee, es gab ein Preisgeld und dann gab es halt noch einen Pokal.
Ja. Electric Boogie.
Ich bin Deutscher Meister im Electric Boogie gewesen. Ja, ich habe ja auch den Prix Pantheon gewonnen. Den renommiertesten Kabarettpreis in Deutschland. Hast du das mal gewonnen, Basti?
Ich habe...
Warte, ich hatte noch so ein paar, aber ich habe die... Achso, Deutscher Comedy-Preis war auch noch. Habe ich auch ganz vergessen.
Mit deiner gefakten Pissrede, als wenn du nicht gewusst hättest, dass du gewinnen würdest, wie du auf die Bühne kamst. Ey, wirklich? Ich? Nein. Ehrlich? Oh mein Gott. Da möchte ich nun diese Worte, ja, die ich natürlich erst seit 2 Wochen vorbereitet und auswendig gelernt habe vom Spiegel.
Was habe ich denn gesagt?
Du hast auf jeden Fall mich nicht erwähnt.
Was habe ich denn gesagt?
Verstehst du, ich sitze im Publikum, ich hatte eine Träne im Knopfloch, ich hatte die Eugen-Kosa-Unterhose an, die ich immer trage, wo vorne im Schrittbereich.
Ja, klar. Ja.
Und ich dachte, jetzt kommt ein Wort mal so. Hier, danke Leute, an den Mann, der mir das hier alles ermöglicht hat, an den Mann, der mir den Teppich ausgelegt hat, der mich überhaupt erst in die Branche gebracht hat, weißt du? Mein Pauli, wie bei Rocky, so, weißt du? Und dann kein Wort.
Klar.
Ich sitze da. Hier, lieber Kristall. Grüße an Felix Lobrecht. Ach, hier, der auch ein netter Bursche. Ich habe mich viel inspirieren lassen.
Natürlich.
Wer ist eigentlich der Bielendorfer? Noch nie von gehört. Weißt du, ich habe da gesessen. Ich bin auf die Toilette gegangen, habe mir die Unterhose vom Körper gerissen und habe sie sofort in der Toilette
runter. Du hast erstmal ein Geschäppel.
Richtig hart.
Das ist erstmal ein richtig Schlag, 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 Schlag.
Weil ich so stolz auf dich
bin. Du so geil ist, ja.
Ich sag's mal, ich will es nicht so sagen, weil ich werde ja den deutschen Newcomer-Comedy-Preis nicht mehr gewinnen, weil ich, seien wir ehrlich, zu erfolgreich.
Doch, natürlich.
Ich bin zu erfolgreich. Doch. Es ist jetzt vorbei. Nein, vor einiger Zeit wäre es noch möglich gewesen. Ja, es ist vorbei. Ich habe jetzt keine Chance mehr darauf.
Stimmt.
Aber wenn ich ihn jeweils gewonnen hätte, dann wärst du in dieser Rede definitiv nicht vorgekommen.
Digga, ich habe nicht mal meine Schwestern erwähnt, Alter, und keiner von denen hat zu mir gesagt, warum erwähnst du uns nicht? Verstehst du?
Ja, weil du ein undankbarer Bastard bist, weil du den Menschen, die dir die Schritte ermöglicht haben, die dir die Elefantischuhe an deine kleinen Füße gepackt haben, weißt du, die dich unter ein Ärmchen hochgehoben haben, als du heulend im Dreck lagst, weil du Dritter geworden bist bei den Breakdance-Meisterschaften Stuttgart Süd, ne, die dich hochgeholt haben, solche wie ich.
Erster.
Ich habe bei Let's Dance Deutscher ein gutes Meister. Wort für dich, bei Let's Dance, ich habe bei 1Live ein gutes Wort für dich eingelöst. Weißt du, die haben zu mir gesagt, ey, mit dem Kosa können wir nicht zusammenarbeiten, das ist ein unseriöser Bursche.
Ja.
Wir haben gehört, was er so hinter den Kulissen laufen hat. Dann immer arrogant und böse und dann fährt er immer mit seinem Range Rover irgendwie so Katzenbabys tot und so. Und ich habe gesagt, nein, wir müssen auch den niederen Subjekten der Gesellschaft eine Chance geben. Und
ja, das ist gut.
Letztlich also zusammen mit deinem Bewährungshelfer haben wir als Rehabilitationsmaßnahme entschieden, dass du bei Bratwurst und Baklava dabei sein darfst. Und
ich habe 2 Bewährungshelfer, weil ich in 2 Bundesländern verklagt wurde.
Ja. Ich habe noch nie einen Bewährungshelfer getroffen. Ich weiß echt nicht, wie man sich das vorstellen muss. In allen Filmen, die ich kenne.
Aber du hast doch im Gefängnis gearbeitet.
Ja, aber da findet man
Psychologe.
Richtig. Aber da triffst du halt eigentlich keine Bewährungshelfer, weil die Typen, die da sind, sind halt noch da. Verstehst du? Die sind halt noch nicht auf Bewährung, weil wenn du auf Bewährung wärst, wirst du nicht mehr da.
Aber vielleicht hast du ja zum Beispiel Leute betreut nach ihrer Zeit im Gefängnis.
Nö, eigentlich nicht.
Also gute Psychologen, die machen das.
Also wir hatten auf jeden Fall einen Straftäter, der hat vorher gesagt, er will nicht raus, weil gefällt ihm so gut. Er war jetzt 15 Jahre da und er hat jetzt auch wirklich keinen Bock auf außen und draußen und will eigentlich nicht. Also wäre ihm jetzt auch alles, das muss man sich auch mal vorstellen, wenn du 15 Jahre oder 20 Jahre im Gefängnis warst, dann ist die Welt, die du kennst, so weit weg. Also stell mal vor, du wärst 2000 in den Knast gekommen. Du kennst kein Internet, jedenfalls kein schnelles Internet. Mhm. Du kennst kein Online-Dating, du kennst keine Handys, jedenfalls keine digitalen Smartphones. Du kennst kein PayPal, du kennst kein Amazon. Das kennst du alles nicht. Es existiert im Gefängnis nicht. Gibt kein Amazon. Du kannst dir nichts bestellen ins Gefängnis. Und der
Ach was, was...
Was manche überraschen mag. Jedenfalls, man kann nichts bestellen. Ich wollte doch nur darauf hinaus, dass dein Leben dann fundamental verändert ist. Und und der hat gesagt, lasst mich besser nicht raus, möchte ich nämlich nicht so gerne. Und dann ist er rausgegangen, wirklich sofort. Also er hat noch an der Bushaltestelle vorm Gefängnis eine Straftat begangen und war am nächsten Tag wieder da.
Ja, aber Basti, guck mal. Du hast jetzt ganz, ganz viele Punkte genannt, okay?
Eigentlich nur
eine Person, die seit 15, du hast gesagt, eine Person, die seit 15 Jahren oder 20 Jahren, 20 Jahre kann ja eigentlich nicht sein, weil sie danach nicht mehr rauskommen würde, nach 15 Jahren. Aber das Ding ist, die Höchststrafe sind ja 15 Jahre. Und dann hast du entweder Sicherheitsverwahrung oder nicht. Auf jeden Fall. Für den Typen war das Allerschlimmste, muss ich dir vorstellen, du bist 15 Jahre in diesem Knast. Du hast nur kriminelle Menschen um dich herum. Du hast keine Ahnung von der Technologie, was draußen abgeht. Und das einzige Bindeglied zwischen dir und der Welt da draußen ist ein lispelnder Psychologe. Verstehst du? Das warst du. Du bist zu dem hingegangen. Du sagst, hey, mal so, ich werde dich jetzt auf die Welt da draußen vorbereiten. Der Typ war einfach so brainfucked, Alter. Der ist so aus dem Knast. Der so, scheiße. Du hast den so psychisch fertig gemacht, dass der einfach gleich wieder eine Straftat. Hättest du den richtig behandelt, dann hätte das nicht gemacht, Digga.
Das ist etwas weit hergeholt, aber wenn du meinst, dann vielleicht. Aber nein.
Ich würde dich so gern als Psychologe mal sehen. Oh mein Gott,
Scheiß, du was glaubst du, was das hier seit 131 Folgen ist, Digga? Ich bin sowas wie dein Psychologe. Ich bin deine große Schuld.
Du bist doch nicht mein Psychologe. Ja, klar, In keinster Weise.
Ich bin,
du hast mit mir kein Anti-Aggressionstraining gemacht. Ich habe dich einmal, habe ich dich darum gebeten, habe gesagt, hey, stell mir doch mal psychologische Fragen. Verstehst du? Da ging es um diese Tiefgaragengeschichte, wo ich diesen Typen, ich sag's mal so, therapiert habe. Ich selbst auch therapiert habe. Mhm. Und da hast du mir einfach so ein paar Fragen gestellt und danach gar nichts mehr. Du hast mich nicht gefragt, so als Patienten, wie geht's dir, wie fühlst du dich, wie waren deine letzten Tage, hat sich so etwas nochmal...
Aber die...
Siehst du? Du bist kein guter Psychologe.
Aber ey, mal ganz kurz
ab. Bist du eigentlich Diplompsychologe?
Ich bin Diplompsychologe, ja. Ich hatte ja keine Info über deinen Versicherungsstatus, verstehst du? Und dementsprechend uninteressant. Ich weiß ja gar nicht, wie ich das abrechnen soll, die Stunde letztlich. Aber.
Du kannst doch nicht mal, du hast nicht mal eine Zulassung, Alter, um Kassenpatienten zu behandeln, du Fisch, Alter. Du bist einer von diesen Diplompsychologen, Alter, die auf Yameda nur eine Bewertung haben mit 2 Sternen, wo dann drauf steht, der hat nie Termine frei. Und dann hast du so einen Raum mit diesen Kugeln, die an diesen kleinen Seilchen befestigt sind. Weißt du, wenn man so die anstößt, dann tut es immer so die äußerste so rausschwenken. Und dann sitzt du da und du hast nur aus dem Grund gemacht. Also ich kann nebenher einfach PlayStation spielen, während der Typ mich einfach voll labert.
So ist es. Total guter Job. Ja. Kannst theoretisch, musst du gar nicht so richtig zuhören. Das ist eigentlich egal. Mach's halt einfach.
Was hast du eigentlich passieren? Gar kein Bedürfnis, Basti, Psychologe wieder zu werden?
Hast du eigentlich gar kein Bedürfnis mehr, in der Fußgängerzone zu breakdancen?
Natürlich. Was? Ich hab Bock drauf, weil ich das immer gern gemacht habe. Deswegen habe ich es ja gemacht.
Nee, ich habe keinen Bock, Psychologe zu werden.
Echt jetzt?
Nee, auf gar keinen Fall. Warum? Ich habe den besten Job der Welt, Mann. Ich werde dafür bezahlt, mit dir zu telefonieren. Das musst du dir mal vorstellen. Ich telefoniere gerade mit dir. Das hier ist nichts anderes als ein langes Telefonat, das ausreicht, damit ich mir 2x im Monat einen Long Sub bei Subway kaufen kann. Es gibt auch viele andere Läden, wo man Subs kaufen kann. Aber verstehst du, ich habe ja niedrige Ansprüche ans Leben. Ich habe mein Freund Reinhard, mein Freund Reinhard, mit dem ich Alliteration am Arsch mache. Kurze Empfehlung, ist ein guter Podcast, sollte man auf jeden Fall sofort hören, wenn man den nur hören, die ganze Zeit.
Achso, und übrigens, ich bin auf Tour, komm zu meiner Tour, kauf Tickets, wenn du schon mal Werbung machst.
Tour. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ne?
Deine ist ja ausverkauft, gell?
Na, es sind relativ viele Tickets verkauft, ich sag's jetzt mal vorweg. Man muss aber allerdings auch sagen, dass es keine so großen Termine sind wie bei dir. Ne? Es sind ja kleine Kellershows. Es sind ja maximal 30 Zuschauer, davon 17, 18 Alter, Verwandte Maul, von
das
mir.
Du hast doch super große Hallen, Mann. Laber doch kein Scheiß jetzt. Ist doch mega. Spiel's doch nicht so runter.
Das stimmt. Es läuft.
Ist doch super.
Es läuft.
Ich freue mich doch für dich.
Du bist süß.
Ja, ist doch schön. Manchmal muss man auch mal humble sein. Weißt du,
Humble hast du. Jedenfalls der Reini-Bär. Der Reinhard kommt aus sehr, sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Ne? Also seine Eltern hatten 5 Kinder.
Du erzählt.
Und Reinhard hat mal für sich festgestellt, jetzt wo er ziemlich gutes Geld verdient, weil er als Uniprofessor oder Unidozent auch gearbeitet hat, und jetzt mit Alliteration am Arsch auch ein bisschen was verdient und so, dass er irgendwann für sich festgestellt hat, viel mehr als hier. Und was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, dass sein Lebensstandard oder die Bedürfnisse, die er hat nach Luxus, so inexistent sind, also dass ihm einfach egal ist. Er könnte auch, also Reinhard könnte auch, solange er einen Laptop und Internetzugang hat, theoretisch in einem 20 Quadratmeter Kellerloch wohnen und sich von Mikrowellenravioli ernähren und wäre immer noch glücklich. Und in dieser, also eigentlich ist Glück nur abhängig von deinem eigenen Anspruch ans Glück. Das meine ich damit.
Ja. Wer reich sein will, der braucht Zufriedenheit. That's it.
Danke, Buddha. Das ist, keine Ahnung, das stimmt, aber als Reinhard das so sagte, habe ich gedacht, er hat nicht Unrecht. Und wenn ich in mein Leben zurückblicke, weißt du, ich bin ja schon sehr lange mit der gleichen Frau zusammen. Und wir haben Zeiten durchgemacht, in denen es uns finanziell wirklich alles andere als gut ging. Also als wir uns kennenlernten, war wirklich sehr, sehr mager. So, ne? Also wir hatten wirklich gar kein Geld. Und wir waren einfach glücklich. Mhm. Das heißt nicht, und jetzt nicht falsch verstehen, dass die uns zuhören, die irgendwie jede Woche sich den Arsch abbuckeln, 60 Stunden arbeiten für einen Mindestverdienstjob, um ihre Kinder am Leben zu erhalten, glücklich sein müssen damit. Ich meine damit einfach nur, dass wenn man unabhängig ist, keine Kids hat und wie wir damals jung war, da war es nicht so wichtig. Es war einfach nicht so wichtig, kein Geld zu haben. Wenn man aber Kinder hat, denen man was bieten möchte, etc., etc., ist das alles viel, viel schwieriger.
das ist jetzt was? Immer einfach gesagt aus der Position des Menschen, dem es gut geht.
Nein, ich habe es aus der Position des Menschen gesagt, der erlebt hat, wie es war, nichts zu haben, aber auch keine Abhängigkeiten. Ich musste mich um niemanden kümmern und ich hatte keine großen Bedürfnisse. So.
Ja, was heißt nichts zu haben, Basti, jetzt? Also
ich hatte, Bro. Nein, okay. Ich hatte ein familiäres, grundsätzliches Polster, dass wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich hätte jetzt aus Versehen irgendwie Scheiße gebaut und auf einmal 10.000 Euro Schulden gehabt. Ich hätte mir nicht von einem Geldmafia-Hai die Hände abhacken lassen müssen für dieses Geld, sondern ich hätte es wahrscheinlich aus meinem familiären Kontext irgendwie bekommen. Aber,
genau.
Na, aber meine Eltern waren schon sehr, sehr früh dabei, mich sehr selbstständig zu erziehen und sehr, sehr ein Auge darauf zu haben, ich habe ab meinem 18. Lebensjahr gar keine Unterstützung mehr bekommen. Und als ich bei Weltmillionär diese 32.000 gewonnen habe, das Einzige, was meine Eltern mir noch bezahlt haben, war die Krankenversicherung. Die haben sie mir immer noch weiter bezahlt. Wohnen ist ja nix. Und die Krankenversicherung, die habe ich am nächsten Morgen, als ich bei Weltmillionär war, die 32.000 gewonnen habe, hat mich die Frau von der Krankenversicherung angerufen, hat gesagt, mein Vater hätte sich gerade gemeldet, sein Sohn wäre jetzt ein reicher Mann, der zahlt die Krankenversicherung jetzt selbst. Also ich bin wirklich relativ, verstehst du? Ich bin schon so aufgewachsen. Also der goldene Löffel in meinem Arsch war sehr, sehr klein. Das kann ich dir aber sagen.
Ja, aber ich sag's mal so, Bro, guck mal. Das Ding ist, sobald du eine Versicherung hast, also in deinem Kopf, wenn du weißt, du bist abgesichert, also auch wenn es jetzt hart auf hart kommt, hast du die Möglichkeit, irgendwie eine Hilfe zu bekommen. Verstehst du? Allein das beruhigt dich und gibt dir eine innere Ruhe. Weißt du, aber wenn du halt richtig broke bist, also jetzt bei mir muss ich ja sagen, ich bin auch, Gott sei Dank, Digga, ich bin unter super Verhältnissen groß geworden, ja. Also, aber ich kenne halt Leute, denen geht's richtig schlecht oder denen ging's richtig schlecht und geht's immer noch schlecht. Und wenn du halt, keine Ahnung, die ganze Zeit Briefe vom Amt bekommst, du musst irgendwie Hartz IV nachzahlen, oder zurückzahlen, weil jetzt deine Tochter Zeitung ausgetragen hat oder so. Das ist dann hart, weißt du? Diese Leute, die gamblen halt richtig. Aber wenn man jetzt aus einer Perspektive, wo man sagt, hey, gut, ich habe keine Ahnung, 15.000 Euro auf dem Konto und dann die Erkenntnis zu haben, ja, eigentlich wird mir eine Einzimmerwohnung reichen und mir reicht eigentlich nur ein Fernseher und mir wird's dann gut gehen, das ist halt sehr einfach, weißt du? Aber wenn du wirklich mal in dieser richtigen Broke-Situation bist, glaube ich nicht, dass du dann sagst, ja gut, ich möchte hier noch weiterhin verweilen. Das glaube ich nicht. Verstehst du? Klar, ja, sagt man.
Das ist richtig.
Ich glaube, dass Armut, guck mal, ich kenne es auch. Guck mal, ich sag, was heißt Armut? Es waren einfache Bedingungen, sagen wir es mal so. Also einfache Bedingungen. Du sagst dann, hey, cool, okay, ich kann wieder damit leben. Ich habe auch in einer WG gelebt, kleines Zimmer. Oder wenn ich ganz zurückdenke mit meinen Eltern, Einzimmerwohnung, weißt du? Ja, man könnte wieder in dieses Leben hinein und klar, was braucht man? Einfach Gesundheit, das habe ich jetzt gemerkt, nach dem Tod meines Vaters, das ist das Wichtigste, und eine gute Familie zu haben. So. Weißt du, das habe ich auch gemerkt, so meine Mama, meine Schwestern und so, wie wir zusammengehalten haben, da habe ich gemerkt, so okay, das ist für mich das Wichtigste, weißt du, mein Kids gut geht, alles cool, aber so der Rest, klar, kann man immer austauschen und ich bin mir sicher, dass du und deine Frau, dass ihr da auch richtig harte Zeiten durchgemacht habt, gerade in der Studentenzeit oder so, wo man jetzt 1,05 Euro umgedreht hat. Aber man wünscht es sich nicht nochmal. Sagen wir es mal so.
Natürlich wünsche ich mir das nicht zurück, dass ich irgendwie jede Mark dreimal umdrehen musste. So meine ich das auch gar nicht. Ich meine damit nur, dass wenn man seinen Lebensstandard, also wenn man keinen großen Lebensstandard hat, wie Reinhard das mal so gesagt hat, der könnte halt auch mit sehr wenig klarkommen. Weil die meisten Sachen, die Geld kosten, ihn nicht so wirklich interessieren. Aber das ist natürlich aus einer luxuriösen Haltung heraus von einer Person gesagt, die ein gewisses finanzielles Volumen hat und Möglichkeit. Und deswegen habe ich es ja auch bei mir selber eingeschränkt. Als ich mit meiner Frau keine Kohle hatte, hatte ich trotzdem Fallschirm, in Notfall meine Eltern. Und ich hatte keine Kinder oder sonst was, um die ich mich kümmern musste, auf die ich verantwortlich war, dass die ein schönes Leben leben.
Ja.
Und deswegen ist es was anderes.
Ja.
So, ne? Aber aus meiner persönlichen Erfahrung, meines Lebens heraus, waren die Zeiten, in denen ich keine Asche hatte, jetzt nicht die Zeiten, in denen ich darunter so massiv gelitten habe.
Ich muss auch ehrlich sagen, das war für mich die beste Zeit meines Lebens, Alter. Also erfahrungstechnisch, so was ich alles durchlebt habe, meine erfahrungsreichste Zeit war die Zeit. Ich war die ganze Zeit draußen, ich häng mit voll vielen Leuten ab, ich bin immer weggegangen. Du hattest halt nur, keine Ahnung, 20 Euro in der Tasche beim Weggehen. Du wusstest so, okay, ich zieh mir jetzt, keine Ahnung, hier ein Joint rein. Ich wollte jetzt nicht sagen, aber ich sag Scheiß drauf.
Ja, also ist ja.
Ja, dann hast du halt, dann ja hast halt einen Joint geraucht, bist weggegangen, ist ja auch okay. Ja, auf gar keinen Fall.
Gut.
Ich habe ihn ja reingezogen, also ich habe ihn durch die Nase. Okay. Einfach so. Und nee, Spaß. Ich habe einen Joint geraucht und dann warst du halt unterwegs mit Kumpels, du hast dich kaputt gelacht, man hat sich ausgetauscht, Geschichten erzählt. Es war halt alles minimalistisch. Alles war günstig, also es hatte mehr Wert. Du hast halt nicht die originalen Chips gegessen, sondern die vom Lidl. Weißt du, so richtig, oder auch vom Aldi, keine Ahnung, so die Billigversion oder die Billignudeln gekauft für 19 Cent, nicht die Barilla, weißt du, die so übelst verklebt waren, dann so wie ein Klumpen. Kennst du so die Spaghetti, wo dann so 40 Stück aneinander geklebt sind, du so scheiße, Alter. Und du hast immer dran gezweifelt, dass du nicht kochen kannst, aber einfach die Nudeln waren scheiße. Und, aber es war die coolste Zeit, Digga. Das war, weil wir halt auch noch jung waren, weißt du, weil es uns halt nichts ausgemacht hat. Und wir hatten nur ein Ziel, Hauptsache wir sind zusammen mit den Freunden.
Das stimmt.
Oder? Du hingst ja auch mit deinen Kumpels ab, LAN-Party gemacht, keine Ahnung, man hatte billige Chips, man hat einen geraucht und einfach nur dummen Scheiß gelabert, sich kaputt gelacht. Und dann hat man halt 6-7 Stunden gezockt und war glücklich. Das ist ja... Aber jetzt in deiner Villa, Basti, verstehst du, mit 8.776 Quadratmetern, mit eurem Granitboden vor der Haustür, die von Gelsenkirchen bis nach Köln reicht.
Richtig.
Was viele nicht wissen, weil dieser Granitboden ist unterirdisch. Es gibt ja noch ein Tunnelsystem. Wo du mit den QAnon-Leuten.
Ja. Wie im Führerbunker, genau. Mit den QAnon-Leuten.
Genau.
Damit ich hier raus kann, die Leute kommen und mein Geld wollen, dann kann ich hier durch so ein Tunnelsystem direkt ins Schloss Bellevue zum Bundespräsidenten, damit wir uns eine schöne Zeit machen können. Ich und Frank Walter.
Direkt.
Ja.
Ja. Der Steini, jeder
ich
kennt ihn doch.
Steini-Boy. Ja. Steini-Boy und ich einfach immer eine gute Zeit zusammen. Wir letztens noch auf Malle.
Das ist ja noch, dann seid ihr noch nicht so gut. Ich nenne ihn Stony Mahoney. Aber ist geil, Mann.
Das war
aber
die neue Folge.
Sie?
Ja, bitte.
Was? Ich will noch was sagen.
Sag, bitte.
Ich wollte sagen, aber weißt du, Basti? Fick dich.
Danke.
Das war die neue Folge
von Bratwurst. Wir sollten nie wieder um 0 Uhr nachts leicht besoffen aufnehmen. Das ist irgendwie nicht so gut. Wir haben euch sehr lieb. Passt auf euch auf, ihr kleinen Mäuse. Let's Dance. Nee, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Let's Dance nächste Woche wieder. Egal. Wird schön. War gut.
Genau.
Hast du gesehen? Nee, ne?
Und Basti tötet Raupen. Schreibt es bei Wikipedia rein. Und der Duracell-Hase hat McDonald's erfunden. Bye. Tschüss.
Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1 Live.